Wer kann sich an die letzte Predigt aus meiner Predigtreihe erinnern, aus dem Lukas-Evangelium? Ja? Weißt du, wie sie heißt noch? Oder weißt du, was darin vorkam? Das war davor. Tradition? Sehr gut. Steffi, magst du? die Frage wäre jetzt danach gekommen, welche Tradition habe ich denn bei dem letzten Mal durchbrochen? Das war eigentlich, dass ich die letzten Predigten immer hier diese Be-Readys verteilt habe. Das habe ich tatsächlich das letzte Mal dann nicht gemacht. So, ihr Lieben, ich brauche den Pointer. Der liegt wahrscheinlich hier, ne? Ja. Könnt ihr bitte einmal... Genau. Ja, wir sind zu dem letzten Abschnitt gekommen von Lukas 1. Und ich habe diese Predigt genannt, wenn Gott seine Barmherzigkeit zeigt. Und jetzt ist es hier so, dass hier in diesem ganzen Abschnitt von Vers 67 bis Vers 80 der Zacharias in einen Lobpreis kommt, also in eine Anbetung kommt. Und das ist schon, finde ich, etwas sehr, sehr Besonderes, weil in dem Abschnitt davor war das ja nämlich so, dass der Zacharias nach circa 9 Monaten auf einmal wieder sprechen konnte. Der gute Mann war die ganze Schwangerschaft seiner Frau hindurch, wegen seines Unglaubens war er stumm geworden. Und jetzt öffnet Gott seinen Mund, indem er einen Glaubensbeweis oder einen Vertrauensbeweis einfach mal auf diese Tafel schreibt, indem er den Namen seines Sohnes hinschreibt und sagt, der soll Johannes heißen. Und Gott öffnet in dem Moment seinen Mund und Zacharias beginnt seinen Lobpreis. Und das möchten wir gerne mal zusammen durchlesen. Und zwar findet ihr das sehr verwunderlich in Lukas. Lukas 1, die Verse 67 bis 80. Lass uns das mal zusammen lesen. Der Lobpreis des Zacharias. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, da haben wir es wieder, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird, durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Dieser Text, finde ich, ist wirklich sehr, sehr geballt von Informationen, von Dingen, wo man vielleicht denkt, was meint denn der jetzt damit? Und lass uns das einfach mal zusammen anschauen. Und ich hoffe wirklich, dass du etwas aus diesem Text für dich heute einfach mitnehmen kannst. Denn er und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Also jetzt kommt hier etwas ganz, ganz Besonderes. Zacharias wird mit Gottes Geist erfüllt und er beginnt jetzt eine Rede sozusagen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Wenn ihr jemanden zum Besuch einladet, was sind so die Merkmale eines Besuchs? Vorfreude? Aufräumen, Staubsaugen, genau. Ja. Essen, Gemeinschaft? Ja. Tischgedeckt, genau. Ja. Genau. Ja, absolut, genau. Vertiefung der Beziehungen, ob mit den Gästen oder auch mit den Kindern. Ne? Ja. Genau. Also hier auch, also Gott besucht sein Volk. Also wo ich mir das so vorgestellt habe, dachte ich so, Wahnsinn, was das wohl bedeutet. Gott besucht sein Volk und Gott bringt ein unbezahlbares Geschenk mit. Ja, heute machen wir das vielleicht auch manchmal so zwischendurch, wenn wir zu anderen zu Besuch gehen, dann kommt, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade oder eine Blume oder sowas, je nachdem, dann bringt man es mit als Mitbringsel. Und Gott kommt zu Besuch zu seinem Volk und bringt Erlösung mit. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils. Was ist denn ein Horn des Heils? Also ein Horn des Heils, das Horn soll ein Zeichen der Kraft und der Stärke sein. Das heißt also, Gott hat etwas dort aufgerichtet, was Kraft und Stärke bedeuten wird. Und das Heil kommt von Gott. Das Heil kommt aus dem Hause Davids, aus dem Nachkommen des größten Königs. Und da haben wir im Alten Testament schon sehr viele Hinweise darauf, dass der König aus der Thronfolge Davids kommen wird. Und das sehen wir auch, wenn wir im Matthäus-Evangelium schauen, wie die Nachkommenschaft von Maria und von Josef dort aufgeteilt sind. Es geht zurück bis auf den größten König, den Israel jemals hatte, und das war David. Die nächste Chance. Aus welchem Stamm? Nein. Kein Be Ready. Juda, sehr gut. Hier, kannst du an deinem Enkel verteilen. Wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. So, und das ist jetzt hier auch sehr, sehr interessant. Also Gott kommt nicht einfach so ohne Vorankündigung und sagt, hier bin ich so, und dann auf einmal sind alle Menschen verwundert, was ist das denn jetzt? Denn Gott plant es wirklich von Anfang an her. Und schon seit dem Sündenfall bringt Gott seine große Barmherzigkeit zur Geltung und sagt ganz klar, hey, ihr Menschen habt es verwirkt sozusagen, ihr habt dem Teufel mehr Gehorsam geschenkt als mir. Und das bedeutet Bruch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und ich werde es von Anfang an jetzt aufrichten, dass ein Nachkomme der Frau kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Und sie wird ihm aber eine tödliche Wunde. Der erste Hinweis auf den Messias, der dann kommen wird und am Kreuz für die Schuld der Menschen sterben wird. Und immer wieder durch die ganzen Propheten hindurch sieht man einfach, dass Gott den Propheten immer wieder eine Botschaft mitgibt und sagt, hey, ihr müsst umkehren. Tut Buße, fangt mal an umzudenken. Ihr dürft nicht weiter so leben, ihr dürft nicht weiter Götzendienst betreiben, sondern kehrt um zu Gott. Und gerade im Buch Richter sieht man das immer wieder. Das Volk Israel wird unterdrückt. Es schreit zu Gott und sagt, bitte hilf uns. Gott schickt einen Richter. Und schon schenkt Gott Befreiung. Kaum geht es den Leuten gut, fallen sie wieder ab. Und dann so nach hier jemals 40 Jahren meistens schreien sie dann wieder auf und sagen, Gott, bitte hilf uns. Und Gott schickt wieder. Und immer wieder durch das ganze Alte Testament sieht man, wie Gott seine Barmherzigkeit immer wieder an seinem Volk zeigt. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. So wie viel Leid hat das Volk Israel wirklich erlebt, immer wieder diese Jahrhunderte hindurch. Wie oft wurde es unterdrückt, wie oft versklavt, wie oft weggeführt, wie oft wurde alles zerstört, wie oft waren sie ungehorsam, wie oft haben sie Götzendienst getan und einen Keil immer wieder in diese Beziehung zwischen Mensch und Gott getrieben. Und Gott musste sie immer wieder zurückholen und immer wieder zurückholen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unseren Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben. Und das ist echt krass. Gott gibt einen Eid. Was ist ein Eid? Ein Schwur, genau. Ich fand es auch interessant, was im Duden darüber steht. Ein Eid ist eine persönliche Bekräftigung einer Aussage, die oft religiösen Ursprungs ist. Er verpflichtet zur Wahrheit und zum Tragen der Konsequenzen der Eidaussage. Der Eid wird häufig mit Ritualen oder zeremoniellen Handlungen verbunden, um das Bewusstsein über die Wirkkraft einer unter Eid gemachten Aussage zu verstärken. Was der Zacharias hier sagt, das ist schon wirklich echt alt. Als Gott Abraham damals rausholt und ihm sagt, hey, ich will dir ein verheißenes Land geben, ich möchte dir Nachkommen schenken, wie Sand am Meer und Sterne am Himmel, so viele. Und Abraham versteht das nicht, er sagt so, hey, wie, ich bin so alt, meine Frau ist genauso, also ein bisschen jünger, 10 Jahre jünger, aber da passiert nichts mehr. Und Gott stellt hier eine Situation dann vor und sagt, guck mal, wir nehmen hier jetzt die Opfertiere und zerteilen sie auf 2 Hälften. Und diese Opfertiere mussten dann links und rechts hingelegt werden. Und damals war es dann so, dass wenn es dann auch zum Beispiel zwischen 2 Königen dann ein Eid oder so geben sollte, dann mussten beide Könige hindurchgehen und damit bekräftigen, so wie wir es auch gerade gelesen haben, damit bekräftigen, ich erkläre damit, dass ich alles da halten werde, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und wenn ich es nicht tue, also wenn die Konsequenzen kommen, wenn ich es nicht tue, soll mir das Gleiche geschehen wie mit diesen Tieren hier. Und in dieser Situation, als Gott Abraham das schwört und sagt, ich werde dir die Nachkommen schenken und ich werde dir das Land geben. Da lässt er Abraham in einen ganz tiefen Schlaf fallen. Und Gott geht selber hindurch. Das heißt, Abraham kann gar nicht schwören und sagen, ja, ich werde das auf jeden Fall machen, weil Gott weiß ganz genau, ihr seid Menschen, das wird nichts. Aber Gott selbst in seiner Treue, in seiner Heiligkeit geht hindurch und schwört sozusagen, dass er diesen Eid halten wird. Und dieses Bild sieht Zacharias jetzt gerade hier. Und dann sagt er noch weiter, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Gott zeigt seine Barmherzigkeit, indem er sein Volk befreit. Gott kommt immer wieder diesen Gedanken zurück und sagt, ich habe diesem Volk einen Bund versprochen. Ich habe ein Versprechen gegeben und ich werde es auf ewig halten. Und in dieser Freiheit, weil Gott sie erlöst hat, sieht er das Volk dienen ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Bis hierher zeigt Zacharias einmal das Ganze auf, den ganzen Werdegang auf. Und jetzt beginnt er aber über sein kleines Kind zu sprechen, über seinen Sohn, über den Johannes. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Und wisst ihr, wir haben jetzt letztens im Hauskreis haben wir uns mal darüber unterhalten, weil das immer wieder die Prophezeiung für den Johannes ist, um seine Wege zu bereiten. Was bedeutet das? Der Johannes möchte dem Volk etwas mitgeben. Und die Botschaft des Johannes war, tut Buße, kehrt um, fangt an umzudenken. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird, durch die Vergebung ihrer Sünden. Die Menschen werden durch die Vergebung ihrer Sünden verstehen, was Gott da gerade beginnt für sie zu tun. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Gott hat einen Willen und er kommt mit diesem, er kommt zu Besuch und bringt die Erlösung und er will und er besucht uns aus dem Aufgang aus der Höhe. So, jetzt ist mal die Frage, wie und wo geht die Sonne für uns aus menschlicher Sicht auf? Im Osten, genau. Und wie geht sie auf? Alle stehen runzeln, von unten nach oben. Genau, die Sonne geht von unten nach oben auf. Aber was hier interessant ist, dass Gott sagt, hey, ich besuche euch aus der Höhe. Der Aufgang kommt von oben. Und das Interessante ist, dass hier der nächste Vers sagt, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Und das ist unfassbar interessant, weil wenn die Sonne von unten hochkommt, das könnt ihr vielleicht auch mal, wenn ihr im Flugzeug unterwegs seid und dann manchmal dann schaut, auf der einen Seite im Flugzeug sieht man schon den Sonnenaufgang, auf der anderen Seite ist es noch dunkel. Ja, so, das heißt, wenn die Sonne von unten hochsteigt, dann gibt es immer noch Schatten. Aber hier sagt Gott, Leute, ich komme von oben. Ich komme in meiner Herrlichkeit, ich komme als Licht von oben und ich scheine in Finsternis und Todesschatten hinein. Und das ist gerade etwas, was wo wir denken vielleicht, so, ja, das ist irgendwie so weit weg. Der Zacharias redet da so voll viel von dem Volk Gottes, aber eigentlich ist das genau das, was auch uns heute betrifft. Weil der Johannes, der ist ja der Wegbereiter für wen? Für Jesus, für den Messias, für den Höchsten. Gott selbst kommt von oben herab. Und wisst ihr, wir alle saßen in Finsternis und Todesschatten. Und wie oft hast du vielleicht in deinem Leben schon Situationen gehabt, wo du denkst, alles bricht gerade zusammen? Wie oft hast du schon vielleicht Situationen in deinem Leben gehabt, wo du vielleicht, entschuldige den vulgären Ausdruck, aber bis zum Hals in der Scheiße steckst und du gar nicht mehr weißt, wohin soll ich denn noch? Wie oft hast du vielleicht diesen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, wie soll das alles weitergehen? Und Gott sagt, ich schicke einen, der das Ganze vorbereiten soll für das Volk Israel. Aber derjenige, der Messias, der ist derjenige, der in die Finsternis und in die Todesschatten hineinstrahlt. Und diese Finsternis und Todesschatten, das kann so unterschiedlich aussehen. Es gibt so viele Menschen, die Depressionen haben. Es gibt so viele Menschen, die eigentlich sagen, irgendetwas fehlt mir, irgendetwas fehlt mir. Und die von einer zu der nächsten, zu anderen Situation gehen und sagen, vielleicht ist es ja das, vielleicht ist es das. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Und oft ist es so, dass es so weit geht, dass der Teufel einen Menschen so weit kriegt, dass wir denken, eigentlich geht es dem doch gut. Wir gucken einen Menschen an, aber wie sagt man immer, ich kann einem Menschen nur vors Gesicht schauen. Und wie oft in unserer heutigen Zeit, ganz, ganz besonders, das belegen ganz viele Statistiken, wie Menschen selbst in jungen Jahren zerbrochen sind, wie Menschen selbst in jungen Jahren so heftig mit Depressionen zu kämpfen haben und wie Menschen dann abends vielleicht irgendwie alleine sind oder in ihrem Bett liegen, nachts aufwachen. Und ich habe davon gehört, wie Leute sagen, wie auf einmal so Stimmen sagen, du bist nichts wert, du kannst nichts, keiner braucht dich. Und diese Menschen sich unfassbar auf einmal in eine Ecke gedrängt fühlen, wo pure Dunkelheit und Finsternis herrscht. Und ich kann euch aber eine unfassbare Freude einfach weitergeben, die der Zacharias hier gesehen hat. Denn es kommt ein Licht aus der Höhe. Es gibt einen, der in deine Finsternis, in deine Todesschatten einfach hineinleuchten kann. Es gibt einen, der dir sagt, hey, ich liebe dich. Ich habe alles für dich gegeben. Ich will dich befreien von deinen Ängsten. Ich will dich befreien aus deiner Finsternis heraus. Und ich will die Füße auf den Weg des Friedens richten. Und guck mal, da steht, in der Finsternis und Todesschatten sitzen. Diese Menschen sitzen, die in Finsternis und Todesschatten sind, die kennen keinen Ausweg. Die sitzen einfach. Aber wenn Jesus kommt, wenn Jesus Licht hineinbringt, dann bringt er dir Frieden. dann stellt er deine Füße auf einen Weg, sodass du zu ihm kommen kannst. Und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. So viele unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal schaue ich mir so von Open Doors so Berichte an. Und das ist unfassbar, wie Menschen zu Jesus finden. Gerade in so im Nahen Osten, da wo ganz viel mit radikale islamistischen Gruppen ist. Wie Gott auf einmal da wirkt. Und dass Menschen, die eigentlich so von Hass, so von Finsternis getrieben sind, dass die auf einmal erzählen in ihren Lebensberichten, auf einmal steht ein Mensch da vor mir und sagt, ich liebe dich. Und das war ein IS-Kämpfer, der dann erzählt, er war komplett erschrocken, sagte, wer bist du? Und dann sagt dieser Mann, ich bin Jesus. Ich bin Jesus, ich liebe dich. Und ich will dich aus dieser Finsternis herausholen. Und das ist ein so unfassbar wertvoller Moment, wenn Jesus in dein Leben spricht. Und ich glaube wirklich, dass es Situationen gibt, wo Jesus wirklich in dein Leben spricht. Aber du dann entscheidest, nein, das will ich vielleicht doch nicht. Und das ist doch eigentlich komplett paradox. Ein Mensch, der in der Finsternis sitzt, der will doch eigentlich raus. Der will doch nicht mit Depressionen und so weiter zu kämpfen haben. Der möchte doch da raus. Der will doch nicht, dass man immer das Gefühl hat, der Tod sitzt neben mir. Und Jesus sagt, komm, vertrau mir. Das, was wir auch vorhin in diesem Psalm gelesen haben. Jesus sagt immer wieder, komm und vertrau mir. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Johannes hat den größten Teil seines Lebens in der Wüste verbracht, um sich auf den Dienst vorzubereiten, wofür er geschaffen wurde, sozusagen. Und weißt du, du sitzt hier nicht einfach so. Und auch im Stream, auf dem Sofa, du sitzt nicht einfach so. Gott hat dich gewollt. Gott hat etwas mit dir vor. Gott will nicht, so wie Heinrich das vorhin sagte aus Hesekiel, Gott will nicht, dass du in dieser Finsternis und diesem Todesschatten sitzen bleibst. Und warum mich das immer wieder so berührt, ist einfach nur oft diese Gleichgültigkeit dieser Menschen. Wenn du ihnen sagst, hey, Gott hat für dich etwas vorbereitet. Gott hat einen Plan für dich. Gott will mit dir etwas schaffen. Gott will mit dir die Ewigkeit verbringen. Gott will dich in seiner Herrlichkeit haben. Gott will dich im Licht sehen. Gott will Frieden. Und der Mensch sagt, nein. Das tut weh. Der Mensch sagt bewusst, nein. Und wenn man dann die Konsequenz daraus einfach sieht, wenn der Mensch Nein sagt, dann muss man sich dessen bewusst sein, Seit dem Sündenfall steht der Mensch im Krieg zwischen Gott. Warum? Weil der Mensch unter der Herrschaft des Teufels steht. Und es findet ein Krieg statt und wir sind mittendrin. Und mit deiner Entscheidung, ob du zu Jesus gehören möchtest oder nicht, sagst du automatisch, ich stehe auf dieser Seite oder ich stehe auf dieser Seite. Und wir können uns sicher sein, diesen Krieg wird definitiv Gott gewinnen. Und jetzt musst du entscheiden, auf welcher Seite du gerne sitzen bleiben möchtest. Herr, und ich wünsche dir wirklich und ich bete wirklich dafür, dass Menschen das verstehen können. Und ich bete dafür wirklich, dass Gottes Geist heute durch mich einfach wirklich etwas herausbringen konnte und etwas in deinem Herzen bewirken kann. Und dann, wenn es etwas bewirkt, dann war nicht ich es, sondern dann war es der Heilige Geist, der etwas in deinem Herzen bewirkt. Genauso wie bei dem Zacharias, der auf einmal anfängt, Gottes Worte zu reden. Und ich wünsche dir wirklich, auch wenn das wirklich sehr, sehr flach und platt klingt, wenn ich sage, ich wünsche, weil so viel dran hängt. Es hängt so viel dran. Und dann, dass du wie dieser Johannes stark im Geist wirst. Dass du dir Zeit nimmst und in dich gehst und dich fragst, Gott, wenn du gesagt hast, dass du mich wolltest, was soll ich denn machen? Und wisst ihr, wenn wir uns das ganze Kapitel 1 mal anschauen, dann hat der Lukas uns eigentlich ein großes Hauptthema mitgegeben. Und dieses Hauptthema ist, ich habe es jetzt mal so beschrieben, das steht nirgendwo da in diesem Kapitel. Unglaube bewirkt Stummheit und Einsamkeit. Doch Glaube und Vertrauen in Gottes Reden und Handeln bewirken Lobpreis und Anbetung. Und ich weiß, das ist oft voll einfach gesagt, wenn man sagt, hey, du musst einfach vertrauen. Vertrau doch einfach. Das ist so einfach gesagt. Aber wenn deine Lebenssituation gerade wirklich so ist, dass du gar keine Perspektive mehr siehst, dann ist der einzige Punkt, den du tun kannst, der, dass du einfach dich vor Jesus hinstellst und sagen kannst, übernimm du. Ich kann nicht mehr. Das bedeutet Vertrauen. Vertrauen bedeutet nicht, so, ich mache jetzt hier den hier und los geht's. Vertrauen bedeutet, Dinge bewusst in Gottes Hände zu geben. Und das erfordert tatsächlich wirklich viel, weil ich dann in dem Moment anfange abzugeben. Aber wenn ich anfange abzugeben, kann Gott anfangen, etwas zu bauen. Dann kann Gott dich im Geiste stark machen. Es braucht Abhängigkeit. Und Jesus zeigt dir heute noch wirklich noch seine Barmherzigkeit. Das, was wir vorher gelesen haben, das war sehr, sehr stark darauf, auf das Volk Israel, was der Zacharias dort gesehen hat. Aber der Johannes war ein Wegbereiter dessen, der heute für uns noch absolut wichtig ist. Und Jesus zeigt dir heute noch seine Barmherzigkeit. Du darfst ihm vertrauen. Das, was Jesus in seinem Wort gesagt hat, du darfst ihm vertrauen. Gott segne euch dabei und uns, mich und alle. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Ihr könnt gerne aufstehen und dann schließen wir zusammen auch den Gottesdienst ab. Und ihr könnt dann gleich gerne zusammen noch Gemeinschaft haben, gerne bei Kaffee oder Wasser. Und nehmt das Wort mit. Lasst es in euren Herzen wirken, dass Gottes Geist wirklich zu euch redet. Amen.